Wir haben gesehen, in den Kapiteln 1 bis 3 hat uns Paulus aufgezeigt, was wir alles in Jesus sind und haben. Er hat uns unsere neue Identität in Jesus aufgezeigt. In den Kapiteln 4 bis 6 geht es darum, was wir mit dem allem machen. Das soll ja irgendwelche Auswirkungen auf unser Leben haben. Diese Erkenntnis soll uns verändern und Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Wir sollen ein Leben führen, das passend ist diesem hohen Stand, dieser königlichen Berufung, die wir haben. Im Bewusstsein unserer königlichen Stellung soll uns verändern und soll unser Reden, unser Denken, unser Handeln, unser Umgang mit der Zeit verändern. All das, was wir bis jetzt gehört haben, soll uns stark machen für unseren Kampf, geistlichen Kampf, siegreich zu sein. Wir haben ja dann im Kapitel 6 geht es ja dann eben um die Waffenrüstung. Sabine und Jürg haben das schon angeschnitten und ich, wie gesagt, gehe nochmals zurück und nehme etwas aus dem Kapitel 5 nochmal hervor, weil ich denke, das ist wie ein Schlüssel für diese Autorität, für den richtigen Gebrauch der Waffenrüstung. Es geht um Unterordnung. Ich weiß, das ist ein Reizwurst. Ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Von meinem Naturell her bin ich eher ein Rebell, das gebe ich zu. Und die Unterordnung ist mir nicht gerade in die Wiege gelegt. Aber ich denke, wie gesagt, es ist eine wichtige Voraussetzung. Unterordnung ist eine Bedingung für seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich denke, das sehen wir auch in dem Beispiel von dem Hauptmann, einen Boten zu Jesus sandte und sagte: Herr, mein Knecht ist krank, heile ihn doch bitte. Jesus machte sich auf den Weg, um zu ihm zu gehen. Und das hat er gehört und dann ist er selber gekommen und hat gesagt: Nein, Herr, ich bin es nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Du musst nur ein Wort sagen und mein Diener wird gesund. Und dann sagt er etwas Interessantes: Denn auch ich unterstehe der Obrigkeit und habe Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich ihm einem sage, tu das, dann tut er das auch. Und als Jesus das hörte, erstaunte er sich sehr, heißt es in Matthäus 8, im Vers 5. Mit anderen Worten sagte dieser Offizier: Weil ich der Autorität über mir gehorche und ihr unterstehe, habe ich auch Autorität und weiß ich, wie Autorität funktioniert. Wir Menschen verstehen das leider sehr oft falsch. Wir meinen, Unterordnung beraube uns der Stärke und der Autorität. Dabei ist es genau umgekehrt. Nun zurück zum Epheser. Ich lese aus dem Kapitel 5, Vers 21 eben hier. Ihr habt schon gesehen: Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. In unserer heutigen Zeit wird Unabhängigkeit sehr groß geschrieben. Und wir alle haben ja natürlich das Bedürfnis, unabhängig zu sein. Und das ist auch nichts Schlechtes. Ich denke, es ist gut, in vielen Gebieten sollen wir unabhängig sein. Wir dürfen niemals von Menschen abhängig sein, sondern alleine von unserem guten Gott. Und er zeigt euch uns Prinzipien auf, wie das miteinander gelingen kann. Die Bibel ist ganz voll von Gottes Prinzipien und wir sehen auch sehr viel über Unterordnung. Wir sehen es auch in der Schöpfung. Gottes Prinzipien sind darauf ausgerichtet, dass wir möglichst erfolgreich leben. Darum habe ich auch den Titel gewählt: Vom Segen der gegenseitigen Unterordnung. Ich bin überzeugt, dass ein Segen in der Unterordnung liegt. In Gottes Reich und in seiner Schöpfung gibt es auch eine gewisse Hierarchie. Wenn wir nur schon das Wort hören, ist es schlimm, he? Aber das ist nichts Schlechtes. Wir dürfen es auf keinen Fall mit Wertung verwechseln. Jeder Mensch ist genau gleich wertvoll vor Gott, egal wer er ist, was er tut, egal was. Wir alle sind genau gleich geliebt von Gott. Aber es gibt eine gewisse Hierarchie, eine innere Hierarchie, würde ich jetzt mal sagen. Bei den Tieren wird das viel offensichtlicher. Ihr wisst ja, ich habe früher als Reittherapeutin gearbeitet. Wir hatten drei Pferde, also zwei Pferde und ein Pony. Und ich hielt sie nicht in einzelnen Boxen, sondern im Offenstall, in einer Gruppe. Sie konnten selber interagieren. Und da war es so wichtig, dass die Rangordnung ganz genau geklärt ist. Das brachte Frieden und Ruhe in die Herde. Und bei uns Menschen ist das gar nicht anders. Mit Rangordnung meine ich jetzt nicht Chef und Angestellter, sondern innerlich. Es kann sein, dass dein Chef nicht unbedingt ein Alpha-Tier ist, aber du musst dich dann trotzdem ihm unterstellen. Paulus geht in diesem Abschnitt im Epheser 5 etwas mehr ins Detail, besonders was das Familienleben betrifft. Ich lese aus Epheser 5, nochmals ab Vers 21. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Ja, was hat es dann mit dieser Unterordnung auf sich? Als erstes sei nochmals gesagt, dass Paulus den Abschnitt beginnt, indem er sagt, wir sollen uns gegenseitig unterordnen. Ordnet euch einander unter und tut dies in Ehrfurcht zu Christus. Im Unterschied zu den Tieren, wo eben das ranghöchste Tier, das Alpha-Tier, das Alpha-Pferd zuerst in den Stall gehen darf, zuerst seinen Bauch vollschlagen kann, den schönsten Platz an der Sonne hat, sollten wir Menschen uns gegenseitig unterordnen, eben nicht unsere hohe Stellung jetzt als Ranghöchstes quasi ausnutzen, sondern anderen den Vortritt lassen. Uns unterordnen, nicht immer auf unser Recht beharren oder auf unser Recht haben. Sich unterordnen beruht nicht auf dem Verdienst des anderen, sondern es ist eine Entscheidung von mir, aus Gehorsam und Ehrfurcht vor Christus. So haben wir es gelesen, aus Ehrfurcht vor Christus. Betrachten wir das Wort Unterordnung mal etwas genauer. Das griechische Wort für Unterordnung heißt Hypotasso und wurde damals auch verwendet, um das Rudern auf einer römischen Galeere zu beschreiben. Jetzt denkt ihr vielleicht, aha, also doch mit Unterdrückung oder Sklavenarbeit oder so. Aber es geht nicht um das. Es besagte den Gleichschlag, wo alle gleichzeitig rudern. Wenn die Mannschaft alle eins waren und im Gleichschlag ruderten, dann kam das Boot vorwärts. Wenn einer da ausscherte und seinen eigenen Takt haben wollte, dann konnte es sein, dass das Ruder andere verletzte, das Boot kam nicht mehr gut voran oder schlimmstenfalls sogar vom Kurs ab. Wir sollen in diesem Hypotasso sein, in dem Gleichtakt miteinander, dass das Boot zielgerichtet vorwärts geht. Und wir sollen dies aus Ehrfurcht vor Christus tun. Was bedeutet denn diese Ehrfurcht? Logischerweise mal, dass wir uns Gottes Prinzipien anpassen, dass wir ihm nachfolgen, dass unser Leben im Einklang mit seinem Willen ist. Ehrfurcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern ist eine Haltung von tiefem Respekt und Verehrung. Jemandem Ehrfurcht entgegenzubringen bedeutet, diese Person zu respektieren und hochzuachten. Ehrfurcht beginnt im Herzen und zeigt sich dann in unseren Handlungen. Weil wir Jesus lieben, wollen wir ihn ehren. Und deshalb wollen wir so leben, dass es ihn freut. Jesus ist der König aller Könige. Er ist der Herrscher vom Universum. Und er ist unser Vorbild. Und auch in Ordnung können wir von seinem Leben so viel lernen. Ich lese vom Philipperbrief vom Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er sich nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hielt nicht selbstsüchtig daran fest, an seiner hohen Stellung, an seiner Ehre, die ihm eigentlich gebühren würde als König aller Könige. Er hat das alles hingegeben. Er wurde ein Mensch wie einer von wir, ja sogar noch weniger. Er wurde ein Sklave, heißt es. Er hat sich identifiziert mit den Menschen, die nichts wert waren damals. Ein Verabscheuter. Einer, mit dem man einfach behandeln konnte, wie man wollte. Es machte ihm nichts aus, all seine Ehre und sein Ansehen zu verlieren. Der Gehorsam gegenüber seinem Vater war ihm wichtiger als alles andere. Sogar wichtiger als sein eigenes Leben. Er starb den einsamen Tod eines Verbrechers. Das feiern wir ja nachher auch im Abendmahl. Hey, wie gewaltig! Und wie weit weg ist das von meiner Haltung, muss ich ehrlich bekennen. Für uns hieße ja das auch dann, unsere Stellung loszulassen. Aufzugeben, jemanden zu sein. Beachtet zu werden, geachtet zu werden. Es würde heißen, wir identifizieren uns mit Menschen, die niemanden haben, die niemand sind. In Kauf zu nehmen, dass wir niemand sind, dass wir keine Ehre bekommen. Dass wir Gottes Absichten und Pläne über unsere eigenen Wünsche und Meinungen stellen und das Wohlergehen unter das Fördern seines Reiches über dem allem stellen, was mir wichtig ist. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, denn das geht diametral gegen unsere natürliche Natur, mindestens gegen meine und ich denke, gegen eure alle auch, weil wir sind einfach gefallene Menschen. Paulus spricht in diesem Abschnitt dann auch noch die Frauen ganz konkret an. Er sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn ordnet. Gott sei Dank bin ich eine Frau und kann ich über die Unterordnung der Frauen frei sprechen. Ich fände es ein bisschen komisch, wenn ein Mann jetzt so die Frauen unterdrückt. Also natürlich darf ein Mann das aussagen, aber ich habe jetzt die Freiheit als Frau. Als erstes sei da gesagt, ordnet euch euren Männern unter. Also es heißt nicht, ich muss mich allen Männern unterordnen, es heißt, ich muss mich Jürg unterordnen. Und dann im folgenden Vers lese den folgenden Vers auch noch. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Ich finde das eine sehr gute Übersetzung, denn es zeigt auf, es geht nicht um Unterdrückung, sondern um Verantwortung. Die Männer fordert er dann auf, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Das ist der Vers 25. Jesus hat seine Gemeinde total hingebungsvoll, aufopfernd, selbstlos geliebt, weil es ihm immer um das Wohl der Gemeinde geht. Und wenn ein Mann und seine Frau so liebt und seine eigenen Wünsche zurückstellt, einfach aus Liebe zu seiner Frau, dann hat das nichts damit zu tun, dass der Mann sich der Frau unterordnet, sondern dann hat das damit zu tun, dass er Liebe übt, so wie Christus liebt. Und das gibt doch der ganzen Angelegenheit schon mal einen ganz anderen Anstrich, oder? Und es ist doch ganz klar, wenn eine Frau so geliebt wird, dann fällt es ihr auch nicht schwer, sich dem Mann zu unterordnen. Das ist dann eine gegenseitige, sich lieben einander, in die Hände spielen, sich zurückstellen um des anderen Willen. Unser ehemaliger Pastor, der hat es mal ganz gut ausgedrückt, er hat gesagt, dort, wo du die Verantwortung hast, dort hast du auch das Sagen. Und das finde ich gerade in der Ehe auch super für die Unterordnung. Als sehr banales Beispiel zum Beispiel, eine Familie hat 3 Kinder. Der Mann findet, die Kinder sollten die ganze Woche die gleichen Kleider tragen. Aber wie es in den meisten Familien ist, macht ja die Frau die Wäsche und sie findet, nein, ich möchte meinen Kindern frische Kleider geben. Ja, dann muss ich in meinen Augen und eben gemäß unserem ehemaligen Pastor die Frau sich nicht unbedingt unterordnen, weil es ihr Verantwortungsgebiet ist und sie hat dann auch das Sagen, weil sie das macht. Sie muss ja nicht der Mann waschen. Also ihr versteht das Beispiel, oder? Es geht darum, wir müssen nicht, die Frauen ist, sich unterordnen, heißt nicht immer Ja und Amen sagen, sondern einen guten Konsens zu finden. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man eben vielleicht keinen guten Konsens findet. Und da habe ich einen sehr guten Spruch von jenem Mann gelesen, der hat gesagt, der Platz der Unterordnung ist der höchste Platz. Der Platz der Ehre, seit der Herr Jesus ihn einnahm. Das finde ich ein gewaltiger Satz. Ich lese ihn gerade nochmal. Der Platz der Unterordnung ist der höchste Platz, der Platz der Ehre, seit der Herr Jesus ihn einnahm. Logischerweise gefällt dieser Platz unserem Fleisch nicht. Und vielleicht politisch korrekt ist er auch nicht. Aber es ist der Platz da, wo Jesus ist und da wollen wir es auch sein, oder? Und es ist der Platz des Segens. Es geht in der Unterordnung geht es vielmehr um eine innere Haltung. Eine Haltung der Selbstlosigkeit, der Demut, der Hingabe. Das zeigt sich oftmals auch in kleinen Gesten. Im kleinen Miteinander, sich in die Hände zu spielen. Und das macht die Ehe harmonischer und das stärkt die Identität des Mannes. Sollte es zumindest. Und das lässt die Ehe stärker werden. Also liebe Frauen, betrachten wir Unterordnung nicht als Unterdrückung oder Einengung unserer Freiheit, sondern als ein Segen. Denn frei ist eigentlich nur die, nicht die, die das tut, was sie nur will, sondern die, die da im Gottes Willen steht. Das ist die wahre Freiheit und dort drauf liegt echter Segen. Und ihr lieben Männer, liebt eure Frauen so, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Das ist noch die viel größere Herausforderung, würde ich sagen. Das ist ein gewaltiges Beispiel, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Und das, zu dem allem brauchen wir den wunderbaren Heiligen Geist, der in uns lebt. Ohne ihn können wir das nicht. Und es ist auch gut, wenn wir immer wieder kapitulieren und sagen, Herr, ich komme an meine Grenzen, ich brauche dich. Die Ehe war von Anfang an gesetzt, um ein Bild zu sein, von wie Jesus seine Gemeinde liebt. Es soll widerspiegeln, wie sehr Gott uns liebt. Das Zusammenspiel in der Ehe. Und das wisst ihr ja, wenn wir keine Zeit miteinander verbringen, dann wird es auch nicht besser, oder? Genauso in unserem Verhältnis mit Jesus. Mann und Frau sollen sich gegenseitig anspornen, Jesus immer ähnlicher werden und sollen in ihren verschiedenen Aufgaben und Begabungen sich ergänzen, füreinander da sein und so gemeinsam Gott verherrlichen. Ich glaube, da ist wirklich ein großer Segen drauf. Lassen wir uns nicht vom Zeitgeist anstecken, der jede Autorität ablehnt und als schlecht beurteilt. Das gilt übrigens auch in Bezug auf unsere Regierung. Paulus gibt uns da auch eine ganz klare Anweisung. Jeder ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Römer 13, Vers 1. Also ganz ehrlich gesagt finde ich das ein sehr, sehr schwieriger Bibelvers zu verstehen. Nein, verstehen tue ich ihn schon, aber akzeptieren. Aber Gott fordert uns heraus. Und wenn wir denken, in was für einer Situation, dass das der Paulus geschrieben hat, seine Obrigkeit hat die Christen mit Pech überzogen und angezündet als Fackeln oder den Löwen vorgeworfen zur Unterhaltung des Volkes. Das war die Obrigkeit von Paulus. In solcher einer Situation hat er das geschrieben. Natürlich steht auch in der Apostelgeschichte, wir sollen dem Kaiser, Gott mehr gehorchen als dem Kaiser. Und manchmal sind diese zwei Aufforderungen ein bisschen im Konflikt miteinander. Aber hierzulande, wo wir alle Freiheiten haben, Gott zu dienen, ist dieser Konflikt nicht sehr groß. Denke ich, haben wir eh nicht zu knacken, dass wir uns der Obrigkeit unterstellen. Und wir sollten viel mehr für unsere Obrigkeit beten. Also wenn ich denke, wie viel über den Bundesrat geschumpfen wurde in der Corona-Zeit und im Vergleich vielleicht mit dem Gebet, dann schneiden wir eher schlecht ab, denke ich. Wir sollen für unsere Obrigkeit beten. Und übrigens, am Dienstag sind Wahlen in Israel. Betet auch dafür, das ist sehr wichtig, wer da in Israel an die Macht kommt. Und auch die Midterms in Amerika. Es ist wirklich, im Moment entscheidet sich vieles und wir sind da aufgefordert zum Beten. Ich denke, wir in unserem Breitengraden haben viel mehr mit Rebellion zu kämpfen als mit der falschen Unterordnung. Wir sind alle herausgefordert, uns einander zu unterordnen, weil das im Sinn Christi ist. Ich sage nochmal den Satz als Zusammenfassung quasi. Der Platz der Unterordnung ist der höchste Platz, der Platz der Ehre, seit der Herr Jesus ihn einnahm. Der Platz der Unterordnung, das ist dieser Platz, wo Jesus ist. Und dort wollen wir doch auch sein, oder? Unterordnung hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern mit Stärke. Denn es braucht Stärke, meine eigene Stärke abzulegen, um mich zu unterordnen. Und diese Stärke will uns der Heilige Geist immer wieder schenken. Er möchte, dass wir eine Gemeinde sind, eine Familie sind, ein Ehepaar sind, wo dies zusammenspielt, wo man sich sichtbar merkt, da ist ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, dann feiern wir ja genau auch das, dass Jesus sich hingab für uns, dass er der Höchste, der Niedrigste wurde für uns. Es gibt auch so einen schönen Vers im Psalm, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Du bist runtergekommen, um mich groß zu machen, oder du hast dich klein gemacht, um mich groß zu machen. Und so soll es eben auch in der Ehe und in der Familie und in der Gemeinde sein. Wir machen uns klein, damit andere groß werden. Jesus hat sich total aufgeopfert, alle seine Rechte aufgegeben, damit wir zurechtkommen. Er hat uns einen ganz anderen Stand versetzt, hat uns seinen Geist gegeben, hat uns beflügelt, dass wir so leben können, wie er es eben möchte. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann wollen wir das wirklich im Bewusstsein feiern, was Jesus für uns getan hat. Jürg hat das ja auch schon ziemlich deutlich da gezeigt. Unser Schuldbrief ist verrissen. Er hat für unsere Sünden gezahlt, er hat für unsere Krankheiten gezahlt. Ich sage es auch immer wieder, nimm das Abendmahl wie Medizin, weil es ist Medizin. Jesus hat seinen Leib gegeben, um uns zu heilen. Er hat sein Blut vergossen, damit wir rein sein dürfen. Wenn dir das alles nichts bedeutet, dann nimm das Abendmahl lieber nicht. Das bringt nichts. Im Gegenteil. Das Abendmahl ist für Leute, die das wirklich bewusst machen und feiern wollen. Und wenn dir das nichts bedeutet, dann wäre heute vielleicht der Tag, dass du dir auch überlegst, ja, vielleicht hat es ja doch eine Bedeutung und vielleicht macht das ja etwas mit meinem Leben. Vielleicht wäre es ja mal Zeit, dein Leben zu ordnen und diesen wunderbaren Jesus tiefer zu kennenzulernen. Dann sprechen wir natürlich noch gerne nach dem Gottesdienst mit dir. Ansonsten möchte ich jetzt noch beten, dann werden wir nochmals Jesus loben mit ein paar Liedern und jeder kann selber für sich nach vorne kommen und das Brot und den Traubensaft nehmen und nehmen es wirklich im Bewusstsein, was es für dich bedeutet. Nimm es auch als Stärkung, vielleicht kannst du auch Buße tun über Rebellion und sagen, Herr, ich brauche da ein bisschen einen sanfteren Geist, hilf mir. Im Abendmahl ist Kraft, das glaube ich wirklich. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass das nicht nur einfach ein Symbol ist, sondern dass da Kraft drin ist, weil es dein Blut symbolisiert und in deinem Blut ist Kraft. Dein zerbrochener Leib hat Kraft. Herr, wir danken dir, dass du dich so hingegeben hast für uns, so runtergemacht lassen hast für uns. Danke für die Würde, die du uns dadurch gibst. Herr, ich danke dir, dass du uns einfach so liebst, über die Masse liebst. Und du willst uns alle auch mehr und mehr verändern in dein Bild. Und ich will, Herr, mehr und mehr verändert werden in dein Bild. Und ich danke dir, dass du dran bist am Schleifen und am Ecken abhauen. Und weiss ich was, Herr, ich möchte dir immer wieder auch die Erlaubnis geben. Und ich möchte, Herr, dass wir als Gemeinde gemeint sind, wo einfach das wieder spiegelt, wie sehr du uns liebst. Herr, dass wir einander so lieben, dass wir einander höher achten als uns selber, dass wir einander Würde geben. Herr, danke, dass du einfach wunderbar helfen tust mit deinem treuen Heiligen Geist. Wir schaffen das ja nicht aus uns selber, aber wir haben deine Hilfe bekommen, dafür danke ich dir. Ich danke dir für das Brot und den Traubensaft, den du jetzt segnest und jedes Einzelne soll das wirklich erleben, Herr, dass da Kraft drin ist. Ich bitte dich, dass du eine Salbung auf das Abendmahl legst und einfach schenkst, dass es etwas bewirkt. Weil es hat schon bereits etwas bewirkt. Und ich lobe und preise dich dafür. Amen.